Natürlich neben den Mitarbeitern jeden einzelnen Gottesdienstbesucher begrüßen. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du hier Zeit investierst und Zeit investierst, um auf Gott zu hören und auch Zeit investierst, um dich von Gott ändern zu lassen. Und so begrüße ich euch einfach auch nochmal von meiner Seite. Und ja, das sind weniger durch die Urlaubszeit, aber ich freue mich trotzdem riesig auf alle, die hier sind. Mal der Livestream kann heute nicht stattfinden. Wir haben keine Mitarbeiter. Ich habe schon dazu eingeladen. Stattdessen werden wir aber den Tonmitschnitt auf die Homepage stellen. Also bitte jeden, von dem ihr wisst, der noch an der Predigt interessiert ist, gibt ihm den Link, dann kann er die Predigt im Nachgang hören. Ja, das Thema heute ist die Kraft der göttlichen Einheit. Und der, wo den Link mal besucht hat vor dem Livestream, da hat er John so ein eindrückliches Bild draufgetan. Das ist ein Knoten, ein Seil, ein sehr stabiles Tau. Und das Tau besteht aus ganz vielen einzelnen kleinen Schnüren und Fäden, die da zusammengewoben sind. Und ja, das hat für mich noch einfach das veranschaulicht, was gewobene Seile in Einheit, in Struktur gewoben, bewirken können. Da kannst du wirklich Tonnen ranhängen, da kannst du Schiffe abschleppen mit solchen Tauen und mit solchen Knoten. Deshalb hat es mich inspiriert, auch nochmal für heute, für die Predigt. Oder? Hans hat mich vorgestellt, klar vor allen, die mich nicht kennen, ich bin verheiratet, ich habe 4 Kinder zwischen 11 Monaten und 14 Jahren. Ich war jetzt 1,5 Jahre in der Interimsgemeindeleitung. Ja, danke, dass du mich Ältester nennst. Ich fühle mich auch so, dass ich geistig verantwortlich bin für die Gemeinde. Und ich werde jetzt aber zum September aus persönlich-zeitlichen Gründen dann nicht mehr antreten. Deshalb ist das auch heute so meine Abschiedspredigt als Mitglied der Gemeindeleitung. Genau, die Kraft der göttlichen Einheit. Ich möchte euch jetzt mal fragen und bitte auch gerne um Wortmeldung, wie viele verschiedene christliche Gruppen, Gemeinschaften oder Konfessionen kennst du hier in Schwäbisch Hall und Umgebung? Mal einfach ganz laut und deutlich, ich brauche es nicht wiederholen, weil wir keinen Stream haben. 15? Okay. Bringen wir auch welche zusammen? Also ich meine die evangelische Landeskirche. Gospel House, Chapter Schwäbisch Hall heißt es heute. Vineyard. Die Glocke, die süddeutsche Brüdergemeinde, Gemeinde Gottes. Dann gibt es die Gipsmühle noch, was? Passion for Christ, genau. Da gibt es auch noch eine Hauskreiskirche, die von Mitgliedern von uns entstanden ist, die hier auch aktiv ist. Neuapostolische Gemeinde. Rumänisch-orthodoxe Gemeinde. Baptisten von der Russlanddeutschen. Die EFG Schwäbisch Hall natürlich, genau. Dann die afrikanische Gemeinde, also Johannes, hast du gut geschätzt. Vietnamesische Gemeinde. Ja, überlegt einfach mal. Es gab ja Gründe, warum es so viele Gemeinden gibt. Jeder hat einen Schwerpunkt. Und mein Ziel jetzt für heute ist einfach ein bisschen herauszuarbeiten, was passieren würde, wenn diese Gemeinde an einem Strang ziehen. Also meine Vision wird und kann nicht sein, zu sagen, wir bilden eine Einheitsgemeinde. Ich denke, die Gemeinde haben ihre Berechtigungen, hat sich so herauskristallisiert. Ich möchte sie mal hier vergleichen mit so einem Blumenstrauß. Aber der Blumenstrauß ist jetzt relativ homogen. Das ist homogen. Aber dennoch, da gibt es so, ich habe keine Ahnung, wie die Blumen heißen, aber sie sehen aus wie ein Brautkleid, so richtig schön. Ich hoffe mal, das sind echte und keine Kunstblumen. Ich kenne mich da nicht aus mit Botanik. Aber es gibt jetzt rosa, es gibt weiß, es gibt kleine Blüten, es gibt diverse Dinger da. Ich weiß nicht, ob das auch Blüten sind oder sieht aus wie Kaktus. Genau. Oh. Also ich steck's wieder zusammen. Fühlt sich ein bisschen nach Plastik an. Aber in jedem Fall, ich meine, es ist ja wohltuend für das Auge, oder, der Blumenstrauß. Also mir gefällt's. Und so gibt es auch einen Feldblumenstrauß, wo wirklich, da kriegen wir auch 16 oder 17 verschiedene Blumen, Blüten unter. Und es ist trotzdem ein schöner Anblick. Es ist einfach, ja, wenn der Strauß in Einheit geformt ist, ist das schön. Und meine Vision für die Predigt heute ist einfach mal darzustellen, wie kraftvoll und wie schön das sein kann, wenn die Christen in Einheit unterwegs sind. Ich möchte jetzt uns eine längere Abschnitt aus der Bibel vorlesen, das Johannes Kapitel 17, ich lese es aus der Schlachterübersetzung. Ihr seid es gewohnt, wo ich letztes Mal gepredigt habe, mir ist das Wort sehr wichtig und das Wort möchte ich auch zu uns sprechen lassen. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor. Und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn durch dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun, Herr, bitte verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Und nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen. Und sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt das Anliegen. Ich bitte dich für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie deins sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, aber diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Ja, Esther, gleich wir eins sind. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Und die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern ich bitte, dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende sie in die Welt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie auch in uns eins seien, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein werden, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn auch du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und ich werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Nein, das Wort ist eine Predigt für sich. Das ist ein kräftiges Wort. Ich möchte mal das Gebet noch einordnen in den zeitlichen Ablauf. Also es war ja so, dass Jesus mit seinen Jüngern zum Passa zusammensaß. Wird es jetzt Farewell-Party in einer Abschiedsparty, aber ist nicht ganz so, weil da kam ja noch dann einiges Hartes auf Jesus zu. Aber es war schon ein Abschiedsessen. Und es war unmittelbar das letzte Gebet, bevor Jesus dann nach Gethsemane ging. Und wir wissen das ja kurz vor dem Tod, oder wenn der Tod bevorsteht, bei denen, wo es wissen, dass der Tod kommen wird, da fokussiert man sich auf das Wesentliche, auf das Wichtige. Und ich denke, deshalb hat Gott Jesus hier in diesem Gebet das Allerwichtigste einfach genannt. Und das ist so ein sehr wichtiges Kapitel für uns Christen. Also Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat gewusst, dass er verraten wird. Er hat es ja schon genannt, der Sohn des Verderbens wurde der Judas genannt. Er hat gewusst, dass er gegeißelt wird, verurteilt wird, schuldlos verurteilt wird. Und er hat da schon gewusst, dass er die Sünde der Welt auf sich nimmt, was ja viel, viel mehr ist wie ein normaler Märtyrertod. Und Jesus hat gewusst, dass er seine Jünger, die er jetzt hier 3 Jahre bei sich gehabt hat, verlassen wird. Aber er war im ganz Festen in der Gewissheit, dass die nicht alleine bleiben. Das hat er ja immer wieder gesagt, es ist besser, er geht, damit der Heilige Geist kommt, was ja auch im Pfingsten geschehen ist. Sprich, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, dass er die Jünger dann verlassen wird. Und das ganz Tolle ist, das Gebet geht über diese Jünger hinaus im Vers 20. Und ich bitte dich nicht nur für diese alleine, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und heute nennt man diese Nachfolger im Allgemeinen Christen. Nun mal die ganzen Gruppen, die wir gerade genannt haben. Ich bin überzeugt davon, in allen diesen Gruppen sind Nachfolger Jesus, sind Christen drin, sprich sind Leute drin, auf die sich dieses Gebet bezieht. Also, und auch von uns hier, das bezieht sich auf dich, das bezieht sich auf mich, das bezieht sich auf uns. Also Jesus hat da für uns gebetet. Und im Kern geht es einfach in dem Gebet rum, dass wir jetzt nach der Bekehrung nicht aus der Welt genommen werden. Wäre für uns einfach, klar, wir bekehren uns und schwupp, sind wir bei unserem Heiland. Ja, wir sind bei unserem Heiland durch die Bekehrung und durch die Taufe. Fangen wir mal das neue Leben an, lassen das Alte hinter uns, wissen, dass Jesus in uns wohnt, aber wir bleiben eben in dieser Welt. Sprich, wenn wir in dieser Welt bleiben, sind wir auch mit all dem konfrontiert, was es hier gibt. Und wir sind damit konfrontiert, dass der Teufel unterwegs ist, der Satan, der uns versucht. Und deshalb ist es sehr gut und auch tröstlich, dass Jesus hier für uns gebetet hat. Und wir sollen nicht mit der Welt eins sein, steht ganz klar da drin in dem Gebet, sondern wir sollen untereinander eins sein. Wir sollen untereinander Liebe bewahren. Und Jesus möchte, dass wir dort sind, wo er auch ist. Nämlich in der Herrlichkeit und in Verbindung mit dem Vater. Ja, Schatzi. Ich wiederhole nochmal den Kern, auf den ich die Predigt beziehe. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Ich bitte dich aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, und dass auch sie eins in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sind, gleich wie ich eins bin, damit ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendenden Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Also Jesus betet für die Einheit. Und die Einheit, ganz wichtig, ist kein Selbstzweck. Die Einheit hat eine klare Zielsetzung. Und zwar an dieser Einheit soll die Welt erkennen, dass Gott den Sohn gesandt hat. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Bibelkommentar von Warren W. Wiersbe. Der puritanische Prediger Thomas Brook schrieb einmal: Uneinheit und Spaltung stehen einem Christen nicht zu. Es ist normal, dass Wölfe unter den Lämmern Schaden anrichten. Dass Lämmer jedoch Schaden untereinander anrichten, ist unnatürlich und ernst grausam. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern die Worte eines Predigers. Mal ich sehe da drin, wir leben ja noch in der Welt. Und in der Welt haben wir die Spannungen, haben wir die Versuchungen vom Satan. Und ich sehe mal generell dahinter auch, oft sind es ja unterschiedliche Ansichten, wie man die Bibel auslegt. Unterschiedliche, ja, man nennt es Theologie, unterschiedliche theologische Ansätze, die uns oft trennen. Aber der H.G. Simon hat ja immer wieder gesagt, in der Gemeindeberatung sehr, sehr oft sind auch zwischenmenschliche Beziehungsprobleme ursächlich für eine Trennung und für eine Spaltung. Man begründet es dann oft religiös, aber es sind einfach sehr viele Facetten, die uns als Christen trennen können. Und dann teilweise ist es ja auch, ich sag's mal, bewusst so zur Religion verkommen. Und es geht sehr oft um Macht. Und manchmal, wenn man so die Nachrichten liest, was manche von sich geben, dann ist es kaum ein Unterschied zu den Politikern. Also ich möchte einfach das jetzt auch nochmal von unserer Gemeinde sagen, weil das möchte ich nicht ausklammern. Wir hatten in den letzten 4 Jahren ja eine sehr schwere Zeit hinter uns. Es gab bei uns auch unterschiedliche Meinungen, es gab Parteiungen, es gab Streitigkeiten. Ich möchte jetzt hier in der Predigt die Gründe nicht ausführen. Mir wurde auch von unterschiedlichen Beteiligten natürlich unterschiedlich wahrgenommen. Aber was ich einfach sagen möchte, es ist so ja nicht Gott gewollt gewesen, dass wir uns als Gemeinde so tief streiten, dass wir als Gemeinde einfach in unsere unterschiedlichen Ansichten nicht zusammenfinden, dass wir einfach nicht wirklich mehr miteinander reden können, sondern dass es so einen Bruch gab, wie ihn wir erlebt haben. Als Ergebnis kennen wir uns, haben sehr viele verlassen, sehr viele liebe Geschwister verlassen. Es haben sich Gott sei Dank die meisten anderen Kirchen und Gruppen angeschlossen. Darüber bin ich froh. Ich bin über jeden froh, der jetzt nicht irgendwo im Glauben abgesagt hat, sondern zum Beispiel jetzt zu den Vineyards geht oder zu der Glocke oder wo auch immer er seine Heimat gefunden hat. Und auch die Hauskirche, die sich jetzt da gebildet hat, wo sich dann Leute, die früher bei uns waren, treffen und Bibel lesen. Ja, ich möchte nicht sagen, dass ich es gut finde, aber besser, wie wenn die Leute am Ende nichts mehr haben, keine Gemeinde mehr haben. Und auch wir wissen jetzt, unser Pastor, der ehemalige Pastor, ist ab seit 1. August Pastor in der Nachbargemeinde. Das sind alles Dinge, die jetzt bei uns der letzten 4 Jahren so entstanden sind. Und ich möchte jetzt ganz gewiss nichts und niemand verurteilen, weil das wäre nicht Sinn und Zweck dieser Predigt. Wir haben sehr viel über Gemeindeberatung aufgearbeitet, was sehr gut, was sehr hilfreich war. Wir haben einfach einen Neuanfang gestartet, was gut ist. Und auch die Personen, die uns verlassen haben, sind, so wie ich das sehe, die meisten auf einem geistig guten Weg. Aber mir persönlich ist einfach der Bibeltext dennoch wichtig, der ist mir schon viele Jahre wichtig, auch wenn es sich jetzt ein bisschen ins Gegenteil dreht hat von dem, wie ich es gerne hätte, muss man es jetzt einfach mal so benennen, finde ich, und auch so akzeptieren. Ich meine, wo kommt es her? Ich hab's benannt. Es ist einfach der Feind unterwegs, der uns nicht in Einheit zählen möchte. Gerade dem steht gegenüber, dass Jesus mächtiger ist, dass der Satan besiegt ist und dass wir in der Kraft Christus das überwinden können. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber ich habe jetzt mal das noch verknüpft mit einer Bibelstelle aus Matthäus 13, Vers 36 bis 43. Ich möchte einfach mal auf die geistige Dimension eingehen, die meiner Meinung nach auch vor einer Spaltung steht. Praktisch, es geschehen Dinge in der geistigen Welt und Jesus hat da ein super Beispiel. Und ich denke, wenn man das Beispiel kennt, dann sieht man auch, was in die geistige Abläufe passieren kann und was durchaus dann wieder eine Rückkopplung hat auf uns. Und das ist das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Also Jesus erklärt in dem Text, dass praktisch ein Bauer gute Saat auf sein Feld sät. Nehmen wir mal einfach mal einen Weizen. Und dann kommt in der Nacht der Feind, sein Feind, und sät dort Unkraut dazwischen. Und dann sieht man am Ende, als die Pflanzen aufgehen, okay, Mensch, da ist Weizen, da ist Unkraut. Und alles geht miteinander auf. Und die Knechte des Bauern fragen, hey, was ist passiert? Und er sagt, mein Feind dazwischen gefunkt. Und fragen die Knechte, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir da reingehen? Sollen wir das Unkraut rausjäten? Und dann sagt der Bauer, nö, wenn ihr das jetzt macht, dann reißt ihr alles miteinander raus, das Gute und das Schlechte. Lasst uns das Ganze reif werden und dann hinterher das Unkraut vom Weizen trennen. Und die Leute haben das nicht so richtig verstanden gehabt und die Jünger auch nicht. Und Jesus hat ja immer wieder die Gleichnisse den Jüngern erklärt. Das ist gerade Matthäus 13, Vers 36 bis 43. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der Samen, der gute Samen sät, das ist der Sohn des Menschen, also Jesus sät einen guten Samen. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reiches, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, wird es sein am Ende der Weltzeit. Und der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, dort wird sein Heulen und Zähne knirschen. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und wer Ohren hat, der höre. Also sprich, Jesus erklärt hier, dass es oft, oder dass es praktisch, so interpretiere ich es jetzt für mich, nicht meine Aufgabe ist, dann zu jäten und zu urteilen, okay, du bist geistig richtig unterwegs, du bist geistig falsch unterwegs. Da muss ich jetzt ziehen, die Lehre gefällt mir nicht. Dort, was weiß ich, ihr tauft kleine Kinder, das ist nicht gut. klar habe ich mich anders entschieden, aber mir steht es nicht zu, mal über die Landeskirche zu urteilen, wo ich aufgewachsen bin. Mache ich auch nicht. Und so sagt Jesus einfach, okay, das ist den Engeln vorbehalten. Und ich sehe jetzt eine Facette, eine geistige Facette, es gibt sicherlich viele andere, dass man einfach zu sehr mit dem Richten von dem Unkraut jeden beschäftigt ist. Und was das Gleichnis noch zeigt, ist einfach, dass der Feind, der Satan, dazwischen geht und dass er versucht, das Unkraut in den Weizen zu säen. Sprich, wir sind konfrontiert mit Satan, wir sind noch in der Welt und wir müssen einfach wissen, er geht umher. Und das Thema ist ja, wie man es vorher oder wie ich es von unserer Gemeinde erzählt habe, wir sind aus eigener Kraft nicht befähigt, das zu tun. Wir können das nur in der Connection mit Jesus. Und ich möchte jetzt ganz bewusst mal eins ansprechen, was dennoch nötig ist. Wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir, Paulus hat es ja auch immer wieder getan. Wenn man in einer Verantwortung steht, eine geistige Verantwortung versteht und eine offensichtliche Irrlehre sieht, die muss man benennen, einfach damit man die Schafe schützt. Das sind so Punkte, das ist auch so ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem man arbeitet. Das ist speziell auch in der Gemeindeleitung oder als geistig Verantwortlicher, wenn man einen Hauskreis leitet, wenn man eine Kleingruppe, beispielsweise wie Gau und Grau, leitet, muss man auch gucken, was beispielsweise eine Irrlehre, muss die auch benennen und dann sagen, okay Leute, bitte ändert euch in dem Punkt. Aber im Kern ist so einfach das Urteilen, das Trennen von guter Saat und Unkraut bleibt trotzdem bei unserem Herrn. Gut, soweit zum Ist-Zustand, noch mal ein bisschen in der Erklärung mit einem geistigen Ansatz, so wie ich das sehe, wie es auch zu sowas kommen kann. Es muss ja einen Grund geben, warum es jetzt hier in Schwäbisch Hall über 16 und ich denke, wenn wir alle voll verwischen, sind es über 20 verschiedene Gruppen und religiöse Konfessionen und was auch immer gibt. Aber jetzt in die Zukunft gerichtet. Das Gebet steht, der Wille Christi, der steht. Und da kann ich nur ermutigen, dass wir uns als unterschiedliche Gruppen und Konfessionen einfach gegenseitig respektieren. Dass wir anfangen, mit zusammenzuarbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit anfangen mit respektieren. Und dann finde ich, ist eine riesen Herausforderung. Und da möchte ich mich jetzt auch mal an der eigenen Nase fassen. Ich war jetzt anderthalb Jahre in der Gemeindeleitung und wir haben uns sehr viel, auch notwendigerweise, mit uns selbst beschäftigt. Weil die Zusammenarbeit der Gemeinden hier, der Gruppen, hat nicht mehr in dem Maße stattgefunden, wie jetzt in der Zeit, sage ich mal, vor Corona. Ich finde, ich habe es voll genossen in dem Musical, in dem von WDL, wo man hier wirklich wieder unterschiedlichste Mitarbeiter gesehen hat, aus den unterschiedlichsten Gemeinden. Und wie wir das hier gestemmt haben. Mein Sohn hat zu mir gesagt, du Papa, das ist so schön. Ich sehe meine ganze Freunde wieder, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Und das, ja, die Kinder, im Kindermund liegt einfach Wahrheit. Auch wir haben es einfach genossen. Ich denke, die Mitarbeiter haben es genossen. War einfach auch, weil die das organisiert haben, die Leute gezielt gefragt habe, wollt ihr da mitarbeiten? Die haben gesagt, ja, wollen wir. Und so möchte ich auch uns als Gemeinde die Aufgabe stellen, auch mal der Nachfolgegemeindeleitung, wissen wir noch nicht, aus wem die besteht, darüber nachzudenken, wie der Faden wieder aufgenommen werden kann, wie man einfach wieder mehr zusammen machen kann. Und die Vision ist einfach, dass die Gemeinden hier in Ökumene in ihrer Unterschiedlichkeit als Blumenstrauß wirken, als geflochtenes Tau wirken und dann wieder wirklich ein Entzug dazukommt. Und dass die Welt erkennt, dass Gott den Sohn gesandt hat. Sprich, dass die Welt um uns herum sieht, hey Mensch, die Christen, die bringen da was zustande, wo attraktiv ist. Und das soll ja unser Ziel sein. Unser Ziel soll ja sein, die Menschen in Schwäbisch Hall zu erreichen. Und mal, ich finde Reinhard Bonnke mit Christ vor all Nation sehr stark, der mittlerweile verstorben ist. Und ich habe mich viel mit ihm beschäftigt. Und auch das Thema Erweckung, das ja Michael Schwarz immer sehr auf dem Herzen lag. Ich meine, liegt mir auf dem Herzen, liegt auch sehr vielen hier auf dem Herzen, dass einfach die Region hier erweckt wird. Und er sagt immer, das hat dazugehört, wenn er wohin geht, dass die Ortsgemeinden zusammenarbeiten. Das war sein Ziel. Er hat gesagt, er ist der Evangelist. Er kommt, er macht die Veranstaltung, aber das macht nur Sinn, wenn er hinterher die Leute aufgehoben weiß. Und er hat immer parallel zu den Evangelisationen auch Pastorenschulungen durchgeführt, Mitarbeiterschulungen durchgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Er hat so ein riesen Zelt gehabt, wo keine Ahnung wie viel, endlos viele Leute reingepasst haben und dann ein kleines Zelt daneben gestellt und dem hat er tagsüber dann die Pastoren geschult, die Mitarbeiter geschult. Später, als das große Zelt kaputt ging, hat er auch gemerkt, es war zu klein und hat er die Open-Air-Veranstaltungen gemacht, wo dann Millionen Leute kamen und auch das Herz Jesu übergeben haben. Aber er hat immer Wert gelegt auf die Gemeindestruktur. Er hat es nicht gesagt, ich bin katholisch, evangelisch, baptistisch, freikirchlich, was auch immer. Das war bei ihm, finde ich, kein Thema. Er hat nur seinen Herrn gekannt und seinen Auftrag. Und ich möchte auch noch zwei ermutigende Bibelstellen dann noch vorlesen. Soll ich mal einen Schluck trinken und euch Raum zum Nachdenken geben? Also wenn ihr hierzu jetzt noch irgendeine Frage habt oder eine Anmerkung, dann bitte gerne. Ich möchte euch da jetzt nicht erschlagen mit irgendwas. Dankeschön. War jetzt irgendwas noch nicht verständlich? Habt ihr irgendwas, wo ihr jetzt nicht verstanden habt von dem, was ich aufgeführt habe? Gut. Wie bitte? Okay, schön. Gut, ich kann ein bisschen offener reden, weil der Stream ist halt nicht dran. Das Tonband steht und dennoch, ich möchte es geerdet wissen und ich möchte jetzt hier auch wirklich keinem an der Karre fahren. Ich habe auch überhaupt in keinster Weise irgendeine Schuldzuweisung treffen. Also ich möchte die Bibelstelle von Jeremia 32, Vers 34 und 39 mal nehmen aus dem Alten Testament. Die Bibelhand darf es gerne aufschlagen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Volk sein. Und ich will ihnen einen Geist und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Also so die Prophezeiung praktisch von Jeremia, die sich ja dann auch auf die Zeit jetzt bezieht, nach Christi. Und Epheser 2, Vers 13 bis 17, habe ich noch. Epheser 2, Vers 13 bis 17. Jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Schneidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er sein Fleisch und die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und das in einem Geist, das ist so wuchtig. meine, er sagt ja auch, Vater, mach sie eins, gleich wie wir eins sind. Und wir waren Jesus eins. Das haben wir ja auch gehört, er ist auf den Berg gestiegen am frühen Morgen und er hat Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt, mit Gott gehabt. Und man sagt, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ja die Einheit. Und in diese Einheit sind wir rein erlöst und rein getauft mit unserem neuen Leben. Und nur aus dieser Kraft können wir die Einheit bewerkstelligen. Nur aus dieser Kraft. Und mit dem Gebet Christi im Rückenwind. Logischerweise müssen wir uns immer mehr zurücknehmen. Das sagt ja auch Christus. Wir müssen immer mehr sterben und er muss immer mehr in uns mächtig werden. Sonst wird es nichts, sonst werden wir es nicht schaffen können. Und wir müssen einfach wissen, was Jesus auf sich genommen hat. Er hat die Herrlichkeit verlassen, steht ja auch in dem hohen priesterlichen Gebet. Ist auf die Erde gekommen, er hat hier mit allen Versuchungen und Nöten gelebt, mit denen wir auch zu kämpfen hatten. Aber er hat sie in der Kraft seines Vaters überwunden. Er ist sündlos geblieben. Er ist dann sündlos gestorben und für uns gekreuzigt worden. Und mit dieser Kraft können wir eine Einheit schaffen. Nicht aus uns, brauchen wir nicht, können wir nicht. Ich nehme einfach das Gebet jetzt auch mal in den Rückenwind. Oder sind wir heute im Akkuzeitalter, E-Bike. Ich weiß nicht, wer hat ein E-Bike? Wer ist schon E-Bike gefahren? Wie wirkt der Akku, wenn man den Berg hochfährt oder im Gegenwind? Sehr unterstützend, er schiebt uns. Und wir können wirklich Berge erklimmen mit dem Fahrrad, das wir sonst nicht erklimmen könnten. Wir können Strecken fahren, die wir ohne den Akku nie schaffen würden. Wie bitte? Ja, Halleluja. Und so finde ich es auch, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wir haben einmal das Gebet Jesus als Rückenwind, das beständig wird, und dann haben wir den Heiligen Geist. Und so wie der Akku, der dann daheim in die Ladestation gesteckt wird, ist dann schon am nächsten Tag leer. So ist es für uns einfach wichtig, dass wir uns immer wieder mit Gott connecten. Und dann möchte ich auch die Brücke schlagen zu den letzten zwei Predigten. Einmal vor die Predigt von Hannelore Thiele, wo es um das Schwarzbrot, um das geistige Schwarzbrot ging, wo sie einfach die Wichtigkeit dargelegt hat, in der Bibel zu lesen, nach Gottes Wort zu fragen, einmal wirklich kapitelweise die Bibel durchzulesen, einmal andererseits wieder über einzelne Sätze nachzudenken, das alleine, aber auch in Gruppen, auch geleitet, im Gebet Zeit mit Gott zu verbringen, es ist einfach, um den Akku aufzuladen. Und auch das Thema Einheit schließt sich da mit an. Die Einheit werden wir nur bekommen mit dem Gebet und Heiliger Geist als Rückenwind, als Akku. Und auch nur, wenn der Akku immer wieder geladen wird, werden wir es schaffen. Ja, und dann war noch die Predigt von Open Doors letzte Woche von dem, wie heißt er? Peter Siemens, genau. Hat mich wirklich bewegt, als er erzählt hat von den verfolgten Christen. Als er erzählt hat, wie eine große Gemeinde in den Untergrund gehen musste, in x verschiedene Hauskreise. Hat es bewegt, als er erzählt hat, wie die Taufe im alten ausgeschlachteten Kühlschrank stattfindet, im Flur. Aber andererseits hat es dann wieder unendlich viel Mut gegeben, wo Gott Leute hinstellt, die unter Einsatz ihres Lebens Bibeln da drucken, irgendwo Bibeln verteilt, wie die durch x Checkpoints fahren und nicht entdeckt worden, wie sie dann auf einem Berg stehen, morgens mit einem Kofferraum voll Bibeln und nicht wissen, wo verteile ich die jetzt? Und dann kommt ein Hirte und sagt, auf euch habe ich gewartet. Was habt ihr dabei? Ich bete schon so viele Jahre für Bibeln. Und wo ich das so gehört und gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, wie passt das jetzt zu der Predigt, die ich im Gedanken schon vorbereitet hatte? Ich muss es ja nochmal umschreiben. Weil wir haben da die Probleme gar nicht. Wir leben in Freiheit und machen es oft einfach uns selber schwer mit der Einheit. Und dort geht es ums Existenzielle, also einfach ums Leben. Und die sind verfolgt, die Leute. Dann habe ich darüber gebetet und Gott hat mir gesagt, okay, mach einfach. Mach die Predigt so, wie sie vorbereitet hast und ergänze jetzt um den Punkt. Und deshalb auch nochmal die Einheit, ist ganz wichtig, dass wir da die verfolgten Geschwister von uns nicht vergessen. Dass wir einfach die mit einbeziehen in unser Leben, in unser Beten, in unseren Gottesdienst, in unser Denken. Und ihnen ist ja das so wertvoll, dass wir sie nicht einfach nur finanziell unterstützen, sondern einfach an sie denken, für sie beten. Und deshalb auch nochmal möchte ich die Facette mit reinnehmen und sage, wir sollten wirklich den Schatz unserer Freiheit neu bedenken, neu einordnen. Und dann denken mit dieser Freiheit, Mensch, was sollte durch die Hürde machbar sein auf unseren christlichen Nachbarn, der einfach eine andere Konfession ist, der einen anderen Denkansatz hat, zuzugehen und mit ihm in Einheit irgendwas zu tun. So möchte es einfach mit den letzten zwei Predigten verknüpft wissen, dass ihr nicht alleine steht, jetzt das, was ich heute spreche zu euch. Also das Fazit von der Predigt ist, die Einheit, für die Jesus gebetet hat, ist angegriffen. Satan möchte das nicht. Und Jesus hat es gewusst und deshalb hat er auch in seinem letzten Gebet da wirklich so einen Schwerpunkt drauf gelegt. Das letzte Gebet mit seinen Jüngern, bevor er dann nach Gethsemane ging. Ein Problem, wo ich da drin sehe, also als Ursache sehe für die Spannungen auch zwischen der Gemeinde und in der Gemeinde, ist oft, dass wir uns zu sehr gegenseitig bewerten und richten. Deshalb denkt mal drüber nach, wo ihr euch da zurücknehmen könnt. Und das Dritte ist, Einheit ist kein Selbstzweck. Wirklich nett. Es dient zur Verherrlichung und zum Zeugnis und zum Wohlgeruch unseres Vaters im Himmel. Und dann der Rückenwind. Vergesst der Akku nicht, der euch da unterstützt und ladet dann auch immer mal wieder auf. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugehört habt.